Fabelwesen bevölkern auch heute unsere Welt. In Basel gibt es den berühmten Basilisk am Brunnenrand, ein schlangen- und vogelähnliches Mischwesen. Und in heutigen Fernsehserien und Büchern geistern Vampire herum. Sie sind beinahe nicht umzubringen. Die alten Dinosaurier gab es hingegen wirklich. Doch das ist lange her. Sie sind ausgestorbene Großsysteme, die sich nicht an die veränderte Umwelt anpassen konnten. Feuerspuckende Drachen oder großmäulige Löwen finden wir heute auch als Wappentiere und als Logos von Markennamen. Denn sie verkörpern Macht. Sie stehen für eine lange, ruhmreiche Vergangenheit. Und sie brauchen immer etwas zu fressen, damit sie nicht gefährlich werden. Drachen heißt eigentlich starr blicken, unbeweglich fixieren. Also ein richtiger Reptilblick mit unendlichem Appetit. Auch Daniel, der Weise am königlichen Hof in Babylon, hat diesen Appetit kennengelernt. Dies wird im 14. Kapitel vom Buch Daniel erzählt, nach der Susanna-Geschichte und nachdem Daniel im Tempel der Gottheit Bel aufgeräumt hat. Daniel und der Drache, das ist eine weitere Widerstandsgeschichte, weil die Menschen einfach noch mehr Widerstand brauchten, noch mehr Mut und auch noch mehr Lachen. Denn im ersten Jahrhundert vor Christus war die Welt auch nicht in Ordnung. Die politische Wetterlage war unstabil. Rom dehnte seine Macht bis in den Nahen Osten aus und verleibte sich kleinere Staaten ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Im Lebensalltag der kleinen Leute bedeutete dies wachsende Armut und soziale Unruhen. Denn die Römer brachten Pacht- und Zollsysteme mit sich, die schwer auf den Kleinbauern lasteten. Man erzählte sich in dieser Zeit auch Geschichten von einem Drachen, der so mächtig war, dass er Unmengen an Nahrung verschlang. Sein Schlund musste ständig gestopft werden, sonst spie er Feuer oder Wasserströme, je nach Erzählung. Natürlich erinnerten sich die Leute auch an das babylonische Wappentier, das jahrhundertelang für Angst und Schrecken gesorgt hatte. Wenn jemand einem Drachen das Handwerk legen konnte, dann war es doch Daniel, dieser listigste aller Propheten. Die Frage war aber, wie er das tun würde. Er war nicht ein Typ wie Ritter Georg, der bis auf die Zähne bewaffnet einen Drachen erschlagen könnte. Daniel war eher wortmächtig und schlau. Aber würde er auch mit dem Leben davonkommen, wenn er den Kampf mit dem Drachen aufnehmen würde?
Es gab einen großen Drachen, den die babylonische Bevölkerung verehrte. Der König sagte zu Daniel: Du kannst nicht behaupten, dass der keine lebendige Gottheit ist. Huldige ihm. Daniel sagte: Meiner Gottheit will ich huldigen, denn sie alleine ist lebendig. Gib du mir Vollmacht, dann werde ich den Drachen ohne Schwert und Stock töten. Der König sagte: Ich gebe sie dir. Daniel nahm Pech, Fett und Haare, kochte sie zusammen, formte Kuchenstücke daraus, steckte sie in den Mund des Drachens. Beim Fressen platzte der Drache auseinander.
Es gibt Machtsysteme, die sich vollpumpen, aufblähen, bis zum Gehtnichtmehr. Ihre Macht beruht auf ihrem Appetit. Sie müssen gefüttert werden, um in Zaum gehalten werden zu können. Der König verehrt die Drachenmacht, da sie Furcht und Schrecken gebietet. Daniel lacht darüber, denn der Drache ist dumm wie Stroh. Er merkt nicht, was er isst. Der Drache frisst, was ihm zwischen die Zähne kommt. Schafe, Menschen, Olivenhaine, ganze Regionen. Aber er merkt nicht, wann etwas unverdaulich ist. An den Kuchen aus Pech, Haaren und Fett verplatzt er. Das Volk musste sicher lachen über diese neueste List Daniels. Das hat er ja wieder einmal gut gemacht. Das ist die erste Botschaft dieser kleinen Geschichte. Habt keine Angst vor Drachen, die können nichts anderes als verschlingen. Drachen sind nicht wirklich lebenstüchtig. Sie blicken starr und sperren ihren Rachen auf, das ist auch schon alles. An ihrem Appetit werden sie eines Tages zugrunde gehen. Doch was geschieht dann? Wenn ein Großsystem platzt, wenn es nicht flexibel genug ist, um neue Verhältnisse zu durchschauen. Die Geschichte hört hier noch nicht auf. Der Drache ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Aber nun kommen seine Anhänger und verlangen, dass Daniel zahlen muss. Der König übergibt Daniel den aufgebrachten Drachenanhängern und diese werfen Daniel in die Löwengrube.
Sie warfen ihn in die Löwengrube. Dort blieb er 6 Tage. In der Grube befanden sich 7 Löwen. Sie bekamen jeden Tag 2 Leichen und 2 Schafe. Jetzt bekamen sie nichts. Sie sollten Daniel fressen.
Nun wendet sich das System gegen Daniel. Die Löwen sind Teil des Drachenapparats. Sie wurden an das Fressen von Menschen gewöhnt, damit sie jeglichen Widerstand im Keim ersticken. Die Löwengrube ist ein gefährlicher Ort. Nun wird abgerechnet. Jetzt hilft keine List mehr. Daniel sitzt fest. Weder mit seiner Weisheit noch mit einem Schelmenstück kommt er jetzt hier wieder raus. Der Drache ist weg. Doch da ist die Wut seiner Anhänger. Die Löwengrube als Ort der Not zerplatzt nicht so einfach in der Luft. Die Geschichtenerzähler blickten hier sicher in gespannte Gesichter. Was meint ihr? Wer kann denn da weiterhelfen? Klar, Gott soll helfen. Immer soll er das. Aber wie sähe denn Gottes Hilfe aus, wenn einer in der Löwengrube sitzt und 7 hungrige Löwen um sich hat? Und Daniel selbst erhält ja auch nichts zu essen. Er verhungert am Ende noch. Doch nun nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung.
Der Prophet Habakuk befand sich in Judäa. Er kochte ein Gericht, brockte Brot in eine Schale und ging zum Feld, um es den Erntearbeiterinnen und Arbeitern zu bringen. Ein göttlicher Bote sagte zu Habakuk: Bring das Essen, das du hast, nach Babylon, zu Daniel in die Löwengrube. Habakuk sagte: Herr, ich habe Babylon nie gesehen und weiß nicht, wo die Grube ist. Da fasste der Bote der göttlichen Macht ihn oben am Kopf, schleppte ihn an den Haaren und brachte ihn so nach Babylon oben an die Grube in sausender Geschwindigkeit seines Geistes. Habakuk rief: Daniel, Daniel, nimm das Essen, das dir Gott geschickt hat. Daniel stand auf und aß. Der göttliche Bote brachte Habakuk im Nu wieder an seinen Ort zurück.
Gottes Bote kommt ins Spiel. Die Erzählung greift auf einen bekannten, altehrwürdigen Propheten zurück. Wobei erstaunlich ist, dass Habakuk beim Kochen ist. Habakuk kocht einen einfachen Gerstenbrei und brockt Brot hinein. Diesen Brei kocht er für die Landarbeiter, die so viel arbeiten müssen. Habakuk hat keine Ahnung von Babylon und Machtpolitik. Er interessiert sich nicht für die dort oben. Die einfachen Menschen liegen ihm am Herzen. Doch er wird am Schopf gepackt und in die Löwengrube geflogen, in Windeseile, mitsamt seinem Brei. Mit Habakuk kommt der Wind der Veränderung in die Geschichte. Der starre Drachenblick verschwindet, das klare Oben beim König und unten in der Grube wird durch Habakuk durcheinandergewirbelt. Von außen kommt Hilfe. Von unerwarteter Seite. Wer flexibel genug ist, wer über den Tellerrand zu blicken vermag, was man von einem Drachen ja nicht behaupten kann, sieht neue Wege und Möglichkeiten. Habakuk verändert nicht nur den Ausgang der Geschichte, er bringt sie zu einem guten Ende, er verändert auch die Perspektive der Zuhörenden. Am königlichen Hofe werden ja große Worte geführt. Da geht es um Macht, um Fressen und gefressen werden. Doch draußen, dort wo Habakuk ist, da geht es um Erntearbeit und um Brotmöckchen, um Menschlichkeit, Arbeit und Leben. Dies zeichnet den Gott Daniels aus. Seine Macht beruht darin, dass er Menschen mobilisiert, die etwas gegen den Hunger unternehmen, die sich nicht zu schade sind, den Arbeitenden zu essen zu bringen, die keine Angst haben, jemanden in der Löwengrube zu besuchen. Daniel ist auf solche Frauen und Männer angewiesen. Mich rührt das Kochen Habakuks. Er tut einfach, was nötig ist.